Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Wir sind ja jetzt in dieser Reihe der Predigten Johannes 15 angelangt. Letztes Mal haben wir über den Weinstock etwas gehört und heute wollen wir das noch ein wenig vertiefen. Ich möchte deswegen von Vers 5 einlesen, obwohl eigentlich nur 7 bis 11 Predigttext ist. Wer mitlesen möchte, schlage seine Bibel dazu auf. Ich lese von Vers 5 bis Vers 11. Das heißt da, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich in meines Vaters Gebote geblieben bin und sie halte und in seiner Liebe bleibe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen sei. Lieber Herr, hilf uns jetzt. Lass mich's recht sagen. Amen. Ich habe wieder 3 Punkte gemacht und beim 3. Punkt kannst du deinen Nachbarn dann mal anstoßen, dass er wieder aufwacht und dann weiß er Bescheid, ist gleich Schluss. Das Johannesevangelium ist ja nichts für unterkühlte Analytiker, die einen fortlaufenden Gedankengang so suchen und in logischer Reihenfolge das Ganze sich aufgebaut denken. Nicht umsonst nennt Martin Luther dieses Evangelium das Johannesevangelium mit O geschrieben. Und das wäre die einzige zarte, rechte Hauptevangelium, so sagt das halt. Ist etwas antiquiert das Deutsch, aber wir verstehen's. Wir sind bei Johannes aufgefordert, nicht unseren Verstand, aber doch auch unsere Logik ein wenig hinten anstehen zu lassen, weil er immer wieder kreisend um ein Thema herumgeht, um nachher auf den Kern hinaufzukommen. Wer nun Johannes 15 ja spiralförmig in Gedanken nachgeht, der wird immer wieder auf 2 Worte stoßen. Frucht bringen. Das ist so ein Imperativ, eine Befehlsform. Bringt Frucht. Jesus sagt beim Abschied seinen Jüngern nicht, wir gucken dann, wie es weitergeht, sondern er sagt ihnen jetzt in Johannes 15, bringt Frucht. Wenn wir mehr sein wollen als kirchliche Trittbrettfahrer, die nur auf- und abspringen, mehr als fromme Spießer, die bloß ein bisschen lamentieren und kommentieren und kritisieren, mehr als so christliche Genießer, die nur konsumieren und vegetieren. Wenn wir Jünger sein wollen, Nachfolger, Mitarbeiter, engagiert, dann ist dieser Imperativ etwas für uns. Bring Frucht. Es geht hier nicht darum, dass wir Blätter tragen sollen. Manche tragen ja so die Scheine so vor sich hin, Taufschein, Konfirmationsschein, nicht? Dann haben wir Kirchensteuerbescheide, und so weiter und so weiter. Das kann man ja schön irgendwo zu Hause aufhängen. So als fromme Feigenblätter, die wir so vor uns hertragen. Aber Blätter sind keine Frucht. Es geht auch nicht darum, dass wir Blumen werden. Das ist ja so unser heimliches Ideal der Blumenwiese. Schöne Blumen, keine Brennnesseln, Kakteen, irgendwie mit Dornen versehen. Auch Rosen und Lilien, wunderbar, die Farben sollen immer blühen, bis ins 90. Jahr. Und wenn wir dann doch die Falten sehen, dann nehmen wir ein bisschen Creme und Puder und machen die Dinge wieder glatt. Ja, das ist so unser Ideal. Ewige Jugend, richtig klasse. Aber Blumen sind keine Frucht. Es geht auch nicht darum, dass wir Blüten treiben. Manche Kreise erinnern ja an schwüle Treibhäuser. Junge Pflänzchen werden da so isoliert und hochgezogen, mit schwärmerischem Mist umgeben und ja, dass dann auch richtig gedüngt wird. Abgestandenes Wasser nimmt man, dass es gut wird. Und dann treiben sie richtig schön Blüten, Blüten des Glaubens und der Frömmigkeit. Dann freut man sich über die seltsamsten Blüten, die sich da plötzlich entfalten. Aber Blüten sind auch keine Frucht. Gott wollte doch keinen botanischen Garten, sondern einen Weinberg, wo unsere Gruppen und Kreise nur blühen. Ja, da haben sie das Eigentliche eigentlich verfehlt. Der Imperativ lautet nicht, jetzt blüh mal schön, sondern er lautet, bring Frucht, sei fruchtbar. Jesus sieht nicht in der Blüte den Höhepunkt, auch wenn wir unsere Blüten ja so jetzt so anstaunen, was so draußen alles, Kirschbaum und so weiter, da freut man sich ja richtig. Aber die Frucht, die er sucht, entblättert die Blüte. Und das Kennzeichen ist Frucht und nicht Blüte. Hier geht es nicht um Blätter, Blumen, Blüten, sondern um Frucht, die gesucht wird. An vielen anderen Stellen im Neuen Testament haben wir genau dasselbe. Und zu dieser Frucht haben wir ja schon den Johannes den Täufer, der sagt nicht, wenn keine Frucht kommt, nur dann muss man die Axt anlegen und das Ding umhauen. So einfach ist das. Nutzlose Christen, fruchtlose Christen sind im Reich Gottes nicht vorgesehen. Ganz komisch. Das sind Hindernisse. Und die gehören zum sperrigen Gut, was entsorgt werden muss. Liebe Gemeinde, die Kirche ist ein riesiger Baum geworden. Und trotz einigem Gegenwind haben sich jetzt aus zarten Setzlingen doch richtige, kräftige Stämme entwickelt. Und dieser Baum, da kann man sich drunter ahlen und sonnen oder den Sonnenschutz genießen. Aber das möchte Jesus nicht. Jesus möchte keine Gaffer, Genießer und irgendwelche Gähner, sondern Früchtebringer. Beten mit, ringen mit, arbeiten mit. Das ist gefragt. Jetzt, was meint unser Herr hier mit Frucht? Was ist Frucht? Kann man allgemein an menschliche Taten, Guttaten, Wohltaten denken? Wohl auch. Aber Johannes 15 meint mehr. Man kann die paulinischen Stellen noch dazu nehmen, Galater 5, 22. Ich habe hier mal eine so etwas hergezaubert hier. Die Früchte des Geistes, wohlweislich, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, alles zu haben, aber nicht zum Nulltarif. Wer Johannes 15 anschaut, meint mehr. Adolf Schlatter, der große Tübinger Theologe, sagt hierzu einmal in seinem Kommentar, die Menschen, die die Jünger zu Jesus führen, die Gemeinde, die durch ihren Glauben und durch ihren Dienst zu Jesus ruft, das ist die Frucht, die an der Rebe wächst. Und so hat er den Begriff ein Doppeltes genannt, einmal Gemeinde, Glaubenswachstum und zum anderen Gemeindewachstum. Beides ist hier Frucht bringen, im Glauben wachsen und evangelistisch tätig sein. Frucht bringen heißt Dynamik. Wer auf seinem Glauben sitzen bleibt, der bringt nichts. Also bringt viel Frucht. Jetzt müssen wir das heute aber überall. Überall sind diese Imperative in der Schule, darfst nicht sitzen bleiben. Im Büro darfst keine faule Tomate spielen. Sonst wo, wo man sich aufführt, man muss überall seine Stückzahlen machen. Der Arzt möchte die Leute gesund machen, ohne dem wäre es schlecht möglich, dass die Leute kommen. Nur wer büffelt, strebt und schafft und wurschtelt, und macht, der hat's. Und jetzt am Sonntag auch noch diesen Imperativ, bring doch Frucht. Gott sei Dank nicht. Immer, wenn es um Frucht geht, wird nicht befohlen, mit der Peitsche angetrieben, nicht gezwungen und nicht gedroht. Ich habe noch keinen Obstbauern gesehen, der vor seinem Baum stand und gesagt hat, auf die Plätze, fertig, los. Wer zuerst reift, hat gewonnen. Auf Kommando wächst nichts, Früchte lassen sich nicht befehlen. Frucht muss wachsen. Und deshalb heißt es hier nicht, wer büffelt und strebt, wer jagt und hetzt, wer tut und macht, wer es schafft, hier steht ganz einfach, wer bleibt. Wer bleibt, der bringt. In unserem Text, Vers 7 bis 11, haben wir 6-mal in diesen kleinen 5 Versen den Begriff vom Bleiben. Im Neuen Testament haben wir 112-mal das Wort vom Bleiben und in Johannes alleine 66-mal. Und jetzt kommt dieser Kirchenvater Augustinus und sagt uns, fordere Herr, was du willst, aber gib uns, was du forderst. So sollst du nicht vergeblich fordern. Das ist die Lösung für unseren Imperativ. Ich lese es noch einmal. Fordere Herr, was du willst. Aber gib, was du forderst. Dann wirst du nicht umsonst befehlen. Um dieses Gleichnis vom Weinstock ein wenig besser zu verstehen und wie wir da drin bleiben können, waren wir jetzt just zu Ostern am Bodensee. Ich nehme euch auf eine kleine Reise mit und dort haben wir, so als Flachland-Tiroler weiß man gar nicht, was ein Weinstock ist, ja, und haben wir einfach geschaut und haben uns mal im Weinberg bei Birnau, ist ein wunderschönes Kloster, gleich 100 Meter vom Bodensee weg, umgeschaut. Und was sehen wir da? Einen Weinberg, ganz köstlich, aber im Winter. Jetzt guckt man sich das Ding einmal an. Ja, ja. Also das, was hier der Stock, das ist der Weinstock, naja, und das war's dann. Ich habe es noch ein bisschen genauer. Das ist ein Weinstock. Jetzt guck doch mal hin, was da im Winter ist. Und jetzt hat dieser Weinbauer diesen Weinstock so angebracht und so wird er auch geschnitten. Ein dicker Stamm und dann sind 2 dürre Äste rechts und links. Und er schneidet so lang dran rum, bis nichts mehr da ist. Wo man denkt, ja, was ist denn jetzt los? Da kann doch nichts wachsen. Und wenn wir jetzt 4 Wochen später gucken würden, dann wäre alles grün. Der Weingärtner schneidet alles weg, was nicht dazugehört. Weißt du, was Luther sagt zur Frage der Frucht? Wenn Gott dich hier und da einsetzen möchte, dann hackt er dir vorher Arme und Beine ab. Und genau das macht der Weingärtner mit diesem Weinstock auch. Und jetzt überlege einmal, jetzt kann man sich dieses Bild, dieser Rebe ganz anders vorstellen. Wie ich das so gesehen habe, ich sage zu meiner Frau, du schnell von daher. Ich habe dann die Sache über den Weinstock und den Fruchtbringen, das müssen wir einfach uns so anschauen. Es wird plastisch, es ist ein Kreuz, was dort ist. Die Arme sind rechts und links rausgebunden und in der Mitte haben wir den Stamm. Und in dieser Lebenssphäre, ihr Lieben, sollen wir jetzt bleiben. Ihr seid die Reben, sagt Jesus. Christen sind Zweige am Weinstock. Wir sind nicht Wurzeln, die irgendwo nach Wasser suchen müssten. Wir sind auch nicht der Stamm, dem wir die Tragkraft zumuten müssten. Wir sind nicht die Krone, die über uns hinausreicht. Zweige sind wir, ganz einfach. Und jetzt heißt es nichts anderes als bleiben in ihm. Wie kann das geschehen? Das Erste, was wir gelesen haben hier im Text, ist, bleibt im Wort Gottes. Bleibt im Wort Gottes. Ein Pfarrer erzählt einmal, reichliche Kinderschar zu Hause und man hat natürlich im kleinen Garten Fußball gespielt, wie es halt so ein richtiger Kerle macht. Und da hat der Vater erst so einen frischen Baum hingestellt und mit dem Zeigefinger gedroht, Leute, ihr dürft überall spielen, bloß den müsst ihr verschonen. Naja, eine wunderbare Flanke kam und zack, hat's den Baum verwischt. Halb die Krone weg. Man guckt schnell, hat's niemand gesehen. Komm, was machen wir? Renn doch rein, hol ein Kleb. Und den binden wir wieder hin. Merkt keiner was. Sie machen das, holen schnell den Kleb, binden diesen Zweig schön an, sodass auch niemand sieht. Nur 2-3 Tage später sieht die Mutter doch, oh, was ist denn mit dem Kerle los? Die Blätter hängen so runter. Was ist denn da los? Tja, Zirnsfadenchristen, angebunden. Das möchte Jesus eigentlich gar nicht. Sondern er möchte, ja, wie können so ein Zirnsfadenchristen ausschauen? Ja, angebunden an die Kirche, nicht mit dem Faden der Tradition. Ganz dünnes Fädchen ist das, aber es reicht ja wohl, dass man nicht groß auffällt. Da sind die Fäden der Erinnerung angebunden. Ach Mensch, war das früher schön. Wie war die Kirche voll, jetzt immer noch 5 Leute. Naja, hoffentlich schließen sie es nicht auch noch. Angebunden an den Kreis der Kameradschaft mit einem ganz dünnen Faden. Aber dieses Christsein verwelkt irgendwann. Wenn wir nicht in diesem Jesus drin sind. Jetzt sagt uns der Vers 7 zuerst, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Im Wort bleiben. Also wenn ich in ein Haus reingehe, weiß ich bin im Haus drin, Tür zu und gut ist, kann durchs Fenster raussteigen oder sonst wie. Aber dann bin ich drin. Jetzt. Im Wort bleiben. Das Hören allein des Wortes ist oberflächlich. Nun, das geht da rein und da bei manchem raus, wenn man Durchzug, ja, müssen wir die Türen zumachen. Also das ist nicht unbedingt das. Auch das mechanische Lesen des Wortes Gottes ist zwar nicht das Schlechteste, aber das hilft auch noch nicht beim in ihm bleiben. Das sind die ersten Dinge, die wir überhaupt brauchen. Ja, was heißt es jetzt? In seinem Wort bleiben. Ich denke an Maria. Sie bewegte, heißt es da, die Worte in ihrem Herzen. Das muss ja praktisch werden. Das heißt, sie dachte darüber nach und hat vielleicht die Dinge des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes mit hineingezogen. Und dann hat sie gesehen, ach, immer wieder hat sie darüber nachgedacht. Sie bewegt es hin und her. Die Worte, die sie gehört hat, waren letztendlich ihr Eigentum geworden, in Fleisch und Blut übergegangen. So müssen wir mit dem Wort Gottes umgehen. Im Herzen bewahren, nachdenken, es bewegen vorne und hinten. Ja, vielleicht kann man hier ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Die Kuh, ja, ist ein Wiederkäuer, hat das Gras aufgenommen. Und dann keult sie und keult und kaut und dann liegt sie da rum, nicht so, und man denkt, was machen die? Kaue die ganze Zeit also hol, ja, und hol es wieder hoch und kaue nochmal und wieder runter. Und so sollte es eigentlich auch bei uns sein. Ja, die Nahrung, die wir aufnehmen, davon werden wir eigentlich nicht satt, sondern das, was wir verdauen. Wenn einer Durchfall hat, der kann er viel aufnehmen, aber das rutscht wieder hinten raus. Ja, da wird er nicht satt davon. Genauso ist es doch auch mit dem Wort Gottes. Das soll doch nicht bloß rausrutschen, sondern soll drin bleiben, dass wir es verdauen und richtig aufnehmen. Oh, was ist das für eine wunderbare Kraft, wenn wir dieses Wort Gottes, dieses lebendige Wort in uns aufnehmen. Dann erstärken wir auch am inwendigen Menschen. Ja, und so kommt es zu diesem Hören des Wortes Gottes, dass wir hinhören, richtig hinhören. Und nicht nur so, Herr, was hat er denn heute gepredigt? Ich weiß nicht einmal den Text, worüber gepredigt hat. Es war eine schöne Predigt, ja, ja, gut. Aber dann gehen wir zum Wetter über, ja. Also das ist damit nicht gemeint. Und genauso ist mit dem Lesen, wenn ich das Wort Gottes so lese, wie ich es lesen soll. Nicht, dass man sagt, ja, es ist stille Zeit, ich muss schon wieder machen, komm, was ist Losungstext? Okay, 1. Mose 28, gut. Habe ich gelesen. 2 Minuten später fragt man sich wieder, ja, was habe ich denn da gelesen? Nichts war's. Wir werden dann erst einen Nutzen auch von dem Lesen des Wortes Gottes haben, wenn wir es bewusst lesen mit der Frage, Herr, wer bist du? Herr, was soll ich denn tun? Herr, Hab ich das, was du dort sagst und was du mir dort anbefiehlst? Dann fängt dieses Wort Gottes im Lesen und im Hören an, in meinem Herzen etwas aufzuarbeiten. In der Regel entdecke ich, wenn ich das so lese und höre, dann sage ich mal, Herr, halt, stopp, es ist so viel Dreck und Schmutz in meinem Leben, dass du mir wieder aufdeckst, aber ich danke dir dafür. Und dann, was passiert daraus, wenn wir dieses Wort richtig in unserem Herzen bewegen? Dann haben wir etwas, dann lernen wir biblisch zu denken, dann reden wir biblisch, also nicht die Sprache Kanaans, dass wir es richtig verstehen. Und dann werden wir biblisch handeln lernen. Das ist die Krux dieses Ganzen. Wenn wir dieses Wort aufgenommen haben, dann ist es in Fleisch und Blut übergegangen. Und dann werde ich auch das so von dem Standpunkt aus, den Jesus letztendlich uns auflädt, tun, reden und lassen. Dann ist das Wort Gottes Triebkraft, Richtschnur, Lebensbrot. Ich habe eine kleine Grafik hierzu noch einmal, die Handillustration der Navigatoren aus dem 2.7-Programm. Das erste war das Hören, das zweite das Lesen, das dritte das Nachdenken, das vierte, nicht erschrecken, studieren und das fünfte, bitte, also ja, wir sind ja nicht in der Schule hier, nicht? Aber trotzdem kommt dieses fünfte auch bei uns zum Tragen. Und zwar der Daumen, siehst du denn, der hebt das Ganze nämlich fest, die Bibel. Das ist auswendig lernen. Ja, meine Lieben, das ist wieder gefragt. Nicht nur Bibelverse, sondern auch Verse, Liedverse auswendig lernen. Leute, das trägt durch. Und da bekomme ich Tiefgang. Nicht nur so im Instant-Verfahren bei McDonald's, in 10 Minuten bin ich wieder raus. So machen wir es bei der Bibel auch. Lasst uns doch dieses wirklich aufs Herz gelegt sein. Wer das nicht will, diesen Preis zahlen, der bleibt nicht in Jesus. Da kannst du machen, was du willst. Jesus sagt nicht, du, ich bin auch so ein Instant-McDonald-Freund. Komm, wir gehen da mal hin. Sondern Jesus sagt, du, das sind meine Konditionen. Und wenn du das einhalten möchtest, dann hast du Frucht. Dann bleibst du in mir und ich in dir. Gell, aber bitte jetzt nicht den Imperativ wieder. Herr, was du befiehlst, das gib mir, dass ich es dir nachher wieder geben kann. Das ist das. Das heißt reformatorische Gnadenlehre. Die Humanisten würden jetzt sagen, Selbstveredelungsprogramm, ja klar, das machen wir alles. Da wollen wir doch mal schauen, wo der Bartel den Most holt. Wir schaffen das. Wir stehen früh auf. Wir machen die stille Zeit. 2 Stunden. Naja, 1 Stunde 55 reicht auch. Und dann gehen wir in die Kirche. Und dann wird 2 Stunden gebetet. Dass du ja nicht einschläfst dabei. Lauter Zeigefinger. Augustinus sagt, Herr, gib mir, was du befiehlst, dass ich es dir wiedergeben kann. Das ist doch das, was unsere Seele frei macht. Wir sind doch hier nicht im Hochleistungskurs an der Uni, sondern das, was wir an Frucht bringen sollen und wollen, das mache ich doch aus freien Stücken und nicht, weil ich muss. Das ist einfach mal ganz wichtig, das nochmal uns einzutrichtern. Martin Luther sagt an seinen Friseur, den Herrn Balbier, ich zitiere, am Abend musst du eine Stelle aus der Heiligen Schrift in dem Gedächtnis mit dir zu Bett nehmen, womit du wiederkäuend wie das reine Tier sanft einschlafen magst. Und wenn du am Morgen aufstehst, wirst du es wie eine Hinterlassenschaft von gestern vorfinden. Der Krimi ist auch eine Hinterlassenschaft am nächsten Morgen, aber ob das dann so durchträgt, das ist die Frage. Bleibt im Wort Gottes. Ein zweiter Gedanke, bleibt im Gebet. Und so kommt man, ohne dass man es merkt, ins Gebet hinein. Das Lesen des Wortes Gottes gibt uns so das Öl auf unsere Gebetslampe. Ich will nicht Mühle sagen, ja. So kommen wir in einen wirklichen Umgang mit Jesus. So bleibt sein Wort in uns und es heißt hier, die Folge ist auch, dass wir im Wort bleiben, wie wir das Brot essen. Wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Gemeint ist jetzt das Gebet im Namen Jesu. Das ist ja ein Blankoscheck. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wir haben zwei Schienen im Glaubensleben. Die dritte Schiene, das ist so der Stromabnehmer bei der Kinderspieleisenbahn. Aber die zwei Schienen wären einmal das Wort Gottes und das andere ist das Gebet, die zweite Schiene. Wenn wir bei Jesus bleiben wollen, dann ohne Gebet geht gar nichts, ohne Wort Gottes geht ebenfalls nichts. Darum mahnt uns ja Paulus, bet ohne Unterlass. Oh, jetzt wird's wieder so ein Holzhammer. Gebet soll jetzt nicht mantraähnlich daher gebetet werden. Auch dieses Herz-Jesu-Gebet, was uns aus der orthodoxen Kirche immer wieder nahegelegt wird, ein Herr Johannes Hartl oder wer auch immer, empfiehlt das ja auch. Da kann ich nur sagen, das ist falsch. Ich soll nicht mantraähnlich Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, herbeten und mein Hirn dann langsam entleeren, wie bei einem buddhistischen Mantra, sondern wenn ich ohne Unterlass beten möchte, dann habe ich durch das Wort Gottes und auch die Vorbereitung morgens Jesus in mein Leben doch hineingebeten. Und dann wird auch dieser Lebensumhang, den ich jetzt angezogen habe, den Tag über mir immer wieder den Weg weisen. Herr, das, was ich tue, das, was ich lasse, Herr, hilf mir, dass ich es tun kann. Und ich würde es so gerne, ich sage es einfach so, etwas mehr perfektionieren. Ich bin halt so ein Kerl, der das gerne auch so richtig sagt, jetzt haben wir es geschafft. Nein, haben wir nicht geschafft. Immer wieder, und es ist doch Gnade, wenn wir vor Gesprächen, vor Dingen, die uns unangenehm werden und sind, sagen können, Herr, hilf mir. Nehemia nicht, wie hat er es vom König nicht, da steht sogar dran, ich betete vorher zu dem Gott des Himmels und ging dann zu dem König hinein und Gott ließ es gelingen. Das wäre schön, wenn wir so hinkriegen würden. Das soll aber eine Selbstverständlichkeit werden, wenn ich mit Jesus umgehe, mit ihm rede, dass ich dann auch in den Entscheidungen meines Lebens und in den Alltagsdingen ihn mit hineinnehme. Wir gehen im Gebet in den Tag und ich habe ein kleines Lied hier dazu. Die erste Strophe heißt dann von dem Lied, mein erster Blick, wenn ich erwache, sind deine Wunden, o Herr Jesu Christ. Und die unendlich große Sache, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, erfüllt mit Dank und Staunen meinen Sinn und reißt mein Herz zu deinen Füßen hin. Und gell, dieses Gebet kann man einfach beten und dann wird der Herr Jesus uns an diesem Tag hindurchgeleiten, dort, wo wir die Klippen zu überwinden haben. Und man kann auch den Tag ausklingen lassen mit einem ähnlichen Gebet. Mein letzter Blick, ehe ich die Augen schließe, ist mein Herr Jesus Christ, der für mich wacht. Mit meinem letzten Denken, ich ihn grüße, geh mit dem Blick auf ihn dann in die Nacht. Das heißt es. Jetzt haben wir aber noch eine zweite Hälfte. Was ihr wollt. Nicht nur, ihr werdet bitten, sondern was ihr wollt, wird euch widerfahren. Ja, jetzt, wie ist das zu verstehen? Wie ist das zu verstehen? Die zweite Hälfte heißt ja, und wir können sie nicht isoliert von der ersten Hälfte sehen. Ja, das muss man immer zusammen sehen. Dann, wenn beides zusammen klingt, können wir auch sagen, was ihr bitten werdet, das will Gott tun. Andreas Brehm, einer der Elberfelder Reformatoren, sagt auch hier wieder programmatisch, die Dinge des Alltags nehmen uns so gefangen, dass wir wieder biblisch denken lernen müssen. Haben wir biblisches Denken und Reden gelernt, dann werden wir auch biblisch beten lernen. Willst du dein Beten prüfen, dann prüfe es am Gebet des Herrn, wie es denn ist. Die drei ersten Bitten heißen nicht ich, meiner, mir, mich, sondern dein Name, dein Reich, dein Wille. Dann kommt erst in der vierten Bitte unser, uns. Erst kommt Gott. Erst kommt unser Herr Jesus. Und wenn wir uns das immer wieder auch zurufen, lassen wir unsere Angelegenheiten immer zuerst auch von Jesus durchschauen. Ist das unser erstes Wollen und Ringen, wie es auch in Matthäus 6,33 heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und so wird euch alles andere hinzugetan. Gell, ihr lieben Schüler? Jetzt kann ich aber nicht sagen, ich gehe heute den ganzen Tag zum Missionieren raus und morgen ist die Mathearbeit. Ja, da steht ja, zuerst nach dem Reich Gottes trachten und die Mathearbeit wird er dann erledigen. Ne? Also wenn du deine Hausaufgaben nicht machst und wenn du das, was du tun musst, nicht machst, dann versuchst du Gott. Und dann wird auch mit der Mathearbeit die 6 zementiert sein. Ich sage so ganz krass. Wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen, die wir machen müssen, Gott nimmt sie uns nicht ab. Aber dort, wo ich den Freiraum nutze, das zu tun, was dem Herrn Jesus wohlgefällig ist, da wird er alles andere, auch bei der Partnerwahl. Ja, da sind so viele, die jetzt hier sitzen, denken, Menschenskind, wann, wen, wo, wozu? Wann gibt's endlich? Lass doch das dem Herrn anbefohlen sein. Wenn du dich im Reich Gottes umkümmerst, dann wird der Herr dir alles andere auch schenken. Auch die Frau oder den Mann, den du brauchst. Ein drittes und letztes, jetzt kannst du den Nachbarn anstoßen, bleib in der Liebe. Also, Gottes Liebe, das ist ja eine besondere Sache. Die Kardinalstelle haben wir ja in 5. Mose 7 folgende. Erwählung und Liebe wird hier letztendlich zu einem Päckchen zusammengeschweißt. Nicht hat euch der Herr erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, sondern weil er euch geliebt hat. Jesus liebt uns. Und das haben wir schon 100.000 Mal gehört, aber das müssen wir doch immer wieder noch einmal ganz bewusst uns anhören. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Das ist eine Liebeserklärung auf höchster Ebene. Wenn schon eine Mutter zum Kind sagt, du, ich mag dich, oh, da schmelzen die Kinder dahin, das weiß ich, vor allen Dingen abends, wenn es Zoff gab und am Ende sitzt man nochmal ins Bett hin und sagt, du, Papa hat dich lieb, oh ja, da schmilzt alles weg, was das an Stress war und ein Durcheinander. Und wenn der Ausbilder dann sagt, ah, ganz gut so, ah, dann läuft man so rum, ne? Dann verliert sich die Weste. Ich liebe dich. Das soll uns nicht nur ein Lächeln hervorrufen, ja, oder wo wir Purzelbäume schlagen, sondern Freude, vollkommene Freude wird es in unser Leben hineinbringen. Jesus liebt dich und wenn wir es jetzt, er unterstreicht es ja noch nicht, er sagt ja, dass er uns Freunde nennt, das kommt nächstes Mal dann, also ich tue nur ein bisschen Überleitung schon aufs Nächste, was hier Johannes 15 ist. Ja, schon Gottes Knecht wäre ja ein Ehrentitel, dass wir bei Jesus Handlanger oder Hilfsarbeiter wären, das wäre ja schon mal wunderbar, aber er nennt uns Freunde. Und das, ich verstehe es gar nie. Ich kann es gar nie verstehen. Weißt du warum? Im Römerbrief heißt es nämlich, wir sind elende Menschen. Luther sagt, ich bin ein elender, verlorener Sünder. Und der Heidelberger Katechismus sagt, wir sind geneigt, Gott zu hassen. Das ist unser Zustand. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Freund, also da komme ich überhaupt nicht mit. Und doch ist so. Aber diese Liebe ist keine Allerweltsliebe, die so stürmisch rangeht und nachher irgendwo wieder abflacht. Nein, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Wieso? Also diese zwei Eckpunkte, ja, die müssen wir immer im Auge behalten. Wie mich der Vater kennt, so kenne ich die meinen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie? Und so weiter. Ne? Wer Gottes Liebe erkennen will, der muss Johannes 3,16 lesen. Oh, und was sagt unser Albrecht Bengel? Er sagt, das ist das Herzblatt des Evangeliums. Luther sagt, das ist der Hauptspruch, Johannes 3,16, da wird es richtig kräftig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So hat Gott geliebt, nicht anders. Gottes Liebe wird nur so offenbar, nicht anders, seinen einzigen Sohn dahingegeben. Und jetzt müssen wir auch noch einem groben Missverständnis ein bisschen vorbeugen. Viele meinen ja bei der Liebe Gottes, das ist so ein Wünscherfüllerautomat. Ich schmeiß oben 1 Euro rein und da kommt das Billettle raus. Ja, 17.05. wird das und das für dich gut ausgehen. Nein, das stimmt nicht. Und wenn es dann nicht in Erfüllung geht, nur dann werden die Fäuste geballt und sich von Gott verabschiedet. Wolfgang Borchert, der Literat, schreibt, wo ist die Liebe, wo bleibt sie? Wir haben sie gesucht in der Ruine in jener Nacht. Du kommst mit einem langen Listenschwall von Tränen, eben nicht geliebt. Du bist ein Märchen, lieber Gott. Johannes sagt, so hat Gott die Welt eben nicht geliebt, dass er Wunscherfüller Gott ist. Wahre Liebe lässt sich überhaupt nicht an der Erfüllung von Wünschen ausmachen, sondern am Grad der Opferfähigkeit. Und das ist so ganz gegen den Trend der Zeit, wo jeder sagt, was habe ich denn davon? Ja, Jesus sagt nein. Die Liebe, die Agape, ist der Grad der Opferfähigkeit. Das muss man sich einmal buchstabieren. Luther schreibt hierzu, ihr seht, heute haben wir viel Luther, aber können wir auch immer was lernen. Das heißt ja nicht einen Groschen geben, ein Auge, eine Kuh, ein Königreich, ja auch nicht den Himmel und die Sonne und die Sterne, noch die ganze Kreatur, sondern er gab seinen Sohn. Das heißt weiter, dass er nicht nur zu uns ihn auf die Erde gegeben hat, sondern er hat ihn sogar in den Tod gegeben. Er hat keinen zweiten. Das ist unfasslich. Und er gab ihn freiwillig, diesen Sohn. Und jetzt wird deutlich, diese Liebe endet am Kreuz. Nirgendwo anders. Nicht im Sonderurlaub oder sonst irgendwo. Sie endet am Kreuz. Kurt Marti sagt, der Schweizer Dichter, Pfarrer, Christus ist nicht aufbewahrt worden für Nazareth. Er ist nicht aufbewahrt worden für Bethlehem. Christus ist aufbewahrt worden für das Kreuz. Vielleicht muss man jetzt Johannes so formulieren, so und nicht anders liebt Gott uns durch seinen Sohn. Und dann ist der Schieber Zachäus gemeint, die Dirne am Jakobsbrunnen. Der Gottsucher Nikodemus und der Lieblingsjünger Johannes. Und du auch. Auch du bist hier gemeint. Augustinus sagt noch einmal, er liebt jeden Einzelnen von uns so, wie wenn wir die Einzigsten seien, für die er gestorben ist. Ich komme zum Schluss. Bleibt in meiner Liebe, heißt ganz einfach, alles auf diese Liebe bezogen sein lassen. Und wir merken jetzt, wie dieses Wort, Gebet, Liebe ein Dreierpäckchen bildet. Das Wort verändert mein ganzes Inneres. Das Gebet führt mich zum Nächsten und die Liebe lässt mich handeln, dass ich am Nächsten das tue, was ich aus dem Wort gelernt habe. Dann bringt viel Frucht. Amen.